Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hackhofer, eine etwas andere Buchpräsentation, einstudiert und für Sie vorbereitet. Sie sehen jetzt hier auf der Messe die gekürzte Fassung. Die vollständige Fassung präsentieren wir Ihnen heute Abend um 19 Uhr im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub im Peterssteinweg. Wer also die ganze Fassung sehen möchte, ist herzlich eingeladen, dahin zu kommen. Es gibt uns auch auf Facebook, ganz einfach unter Goethe in Tirol. Und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung zu wünschen und mich bei allen ganz herzlich zu bedanken.
Die letzte Begegnung mit Tirolern hatte der alte Goethe am Sonntag, dem 15. Juni 1828 in Weimar. An diesem Tag trat im Haus am Frauenplan eine Tiroler Sängergruppe um Sebastian Leo auf, die zu den sogenannten Zillertaler Nationalsängern gehörte. Deren Tourneen erstreckten sich über die Höfe ganz Europas. Die Lieder der lustigen Tiroler belebten die Hausgemeinschaft sehr. Fräulein Ulrike in ihrer Rolle als Hausdame nach Christianes Tod und dem fleißigen Eckermann, dem wir den Bericht über diesen Tag verdanken, gefiel besonders das schöne Lied »Du, du liegst mir am Herzen«.
Vater, ich muss es Ihnen sagen. Ihr guter Freund, der Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, ist verstorben.
Ich hatte gedacht, ich wollte vor ihm hingehen, aber Gott fügt es, wie er es für gut findet. Und uns armen Sterblichen bleibt weiter nichts, als zu tragen und emporzuhalten, so gut und so lange es gehen will.
Diese letzte Begegnung stand unter keinem guten Stern. Das Land, aus welchem die Nationalsänger kamen, lernte Goethe jedoch bereits 42 Jahre früher kennen. Seine erste Begegnung mit Tirol erlebte er im September 1786. Goethes Reise durch Tirol. 3. September, Start in Karlsbad.
Regensburg.
München, 6. September.
Mittenwald.
Innsbruck.
Brenner, 8. September.
Starzing.
Bozen.
Trient.
Rovereto, 12. September.
Torbole.
Am 13. September.
Sie müssen sich vorstellen, ich meine jetzt bildlich, so ein Goethe ist ja ein sonderbarer Gast in meiner Kutsche. Ich habe schon viel gesehen und gefahren, aber einen Goethe? Nein, das hatte ich bisher nicht. Ein sehr netter Mann, gebildet, hochgebildet, ja, aber der hat ja immer seine Steine sammeln müssen. Und Steine sammeln ist gut und recht. Nur meine Pferde mussten sie ziehen. Seht nur, seht.
Halt, halt, mögen Sie mir einen Halt gewähren. So ein schöner Stein. Kalk, vermute ich. Halt, halt, mögen Sie mir einen Halt gewähren. Sonderbar, sonderbar, stahlgrün, dunkelgrau, Glimmerschiefer mit Quarz durchzogen, vermute ich. Halt, halt, mögen Sie mir einen Halt gewähren. Oh, oh, Gneis oder vielmehr Granit, vermute ich.
»24 Steine hat er mitgenommen. 24. Jetzt nur vom Brenner bis zum Gardasee. Ich sage Ihnen, ich hätte Steine für die Hälfte von Trumps Mauer geliefert.«
»Was dem einen möglicherweise zu viel wurde, ist uns gerade recht. Goethes naturwissenschaftliche Anregungen werden im 20. Jahrhundert wieder aufgegriffen« und in einem wissenschaftlichen Modell weiterverarbeitet. Wir blicken nun ins Studierzimmer von Bruno Sander.
Die Symmetrien großer Formen zeigen in ihrem Kleingefüge die Gesteine, Bewegungsbilder jeder Formung eigen, gestalten so das Große wie das Kleine. Ich habe auch eine Vorliebe für Steine. Wie Goethe, diese Größe, diese Kraft, die von unserer Erde ausgeht. Ich will das alles wissen. Ich will wissen, wie und wann das alles entstanden ist. Ich habe herausgefunden, dass die gleiche Bewegung, die ein Berg macht, jeder einzelne kleine Stein, aus welchen er zu Tausenden besteht, ebenfalls vollzieht. Darüber habe ich letztes Jahr etwas geschrieben. Die Gefügekunde der Gesteine mit besonderer Berücksichtigung der Tektonite. Darin geht es natürlich um diese Erkenntnis. Goethe hatte natürlich nicht solche Dinge, wie wir sie heute haben. Er hat mit bloßem Auge hatte er die Form betrachtet, studiert und notiert. Form war sein Ausgangspunkt und sein Ziel. Alles, was er mit seinen eigenen Augen nicht gesehen hatte, das glaubte er nicht. Und auch darüber habe ich etwas geschrieben. Goethische Trauer. Wir haben uns des Lebens Lüge in anderen Zeiten selber auferlegt. Vielleicht, damit sich unsere Trauer füge, die wie ein Leuchtturm unsere Weisheit trägt. Einfältig ist, was wir zu sagen haben. Vielfältig ist, was ohne uns geschieht. Und unsere Sache ist, den Sprung zu wagen, den niemand sieht. Des Lehrers Schwermut aber ist die schwerste, der niemals glaubt, was er selbst nicht sah. Und seine Einsamkeit erste und letzte heißt, ich bin in Gott nicht nah.
Goethische Trauer. Die Schwermut über die Unüberwindbarkeit der Distanz zu Gott. Doch was, wenn Goethe selbst auf seiner Reise gar nicht traurig war?
Goethische Freude. Dort, wo Gebirgsmassive den Himmel vom Herunterfallen abhalten, Wälder die Landschaft gestalten, Felder, Wiesen grün erblühen, Sonnen des Abends in allen Farben glühen, Bäume zu Äpfeln werden, Kuhherden zwischen Bergen weiden, Nachbarn missgünstig, Nachbarn beneiden, Städte große Dörfer sind, alle allem Fremden feindlich gesinnt, dort Flüsse diese Medüllbewegung geben. Leute reden, wie nur sie es verstehen. Winde mit dem Wetter wehen, Seen von bescheidener Größe, aber großer Schönheit zeugen. Grashalme sich vor der Gewaltigkeit der Natur beugen. Dort eilte auch Goethe einst vorbei. Verweilte nicht allzu lang, doch der Augenblick schon. Und weil für ihn dies einer Illusion glich, schrieb er, das Gesehene betrachtend, folgende Worte nieder. Man glaubt wieder einmal an einen Gott. Und auch, wenn es ihn damals nach Italien zieht und der Tirol nur kurz und aus der Kutsche sieht, hat er doch sicher, bevor er verschwand, seinen Herzschlag in den Bergen wiedererkannt.
Auf der Reise habe ich viel Zeit, habe ich mir gedacht. Auf der Reise habe ich viel Zeit. Da werde ich damit beginnen. Ich habe noch nicht damit begonnen und Tirol liegt schon fast hinter mir. Ich spreche von der Iphigenie. Herder hat mich gedrängt, ich soll sie überarbeiten. Aber gerade finde ich keinen Zugang dazu. Das Anfangen ist das Schwierige. Da zeigt sich meine Fähigkeit zum Prokrastinieren. Aber immer, wenn ich mich beim Aufschieben erwische, denke ich an den Meister der Prokrastination, Mozart. Die Ouvertüre zu seinem Don Giovanni schrieb er am Tag der Uraufführung. Die Noten waren bei der Aufführung noch nicht getrocknet und die Musiker spielten vom Blatt. Und wie sagt man so schön, was du morgen erledigen kannst, damit brauchst du heute noch nicht beginnen. Morgen müsste ich in Torbole ankommen, da werde ich anfangen. Worum es in der Iphigenie geht, seht selbst.
Guten Tag, mein Name ist Iphigenie und ich möchte euch kurz etwas über mein Leben erzählen. Beginnen wir ganz von vorne, bei meinem Urgroßvater Tantalos. Er wollte die Götter auf ihre Allwissenheit testen und setzte ihnen seinen Sohn Pelops zum Abendessen vor. Sie erkannten dies jedoch sofort und verbannten ihn zur Strafe in den Hades. Sein Fluch lastet seitdem auf unserem ganzen Geschlecht. All meine Vorfahren begingen Verwandtenmord, Ehebruch und Ähnliches. Als mein Vater eines Tages günstigen Wind für seine Flotte brauchte, wollte er mich opfern, um diesen zu bekommen. Aber die Göttin Artemis rettete mich im letzten Moment und brachte mich auf die Insel Tauris. Dort diente ich aus Dankbarkeit für meine Rettung fortan der Göttin als Priesterin. Anfangs gelang es mir sogar, Thoas, den Herrscher der Insel, davon zu überzeugen, den Brauch, alle Fremden, die auf der Insel strandeten, der Göttin Artemis zu opfern, abzuschaffen. Aber weil ich ihn wegen des Fluches, der, wie schon erzählt, auf meiner Familie lastet, nicht heiraten wollte, befahl er zornig, die Menschenopfer wieder einzuführen. Ich sollte sofort damit beginnen und zwei Griechen töten, die gerade auf der Insel angekommen und auch noch beim Versuch, das Bild der Göttin Artemis aus dem Tempel zu stehlen, ertappt worden waren. Im Gespräch mit den beiden fand ich aber heraus, dass es sich um meinen Bruder Orest und meinen Cousin Pylades handelte. Orest erzählte mir, er habe unsere Mutter und deren Geliebten aus Rache umgebracht, da sie unseren Vater getötet hatten. Seitdem fühle er sich von den Rachegöttinnen verfolgt. Ein Orakelspruch des Gottes Apoll habe ihm jedoch Rettung versprochen, wenn er die Schwester von Tauris nach Griechenland zurückbringen würde. Orest und Pylades verstanden den Auftrag nun so, dass sie das Bild von Artemis, also der Zwillingsschwester des Gottes Apoll, aus dem taurischen Tempel rauben und nach Griechenland zurückbringen sollten. Sie wussten zu diesem Zeitpunkt schließlich noch nicht, dass ich mich auch auf der Insel befand. Ja, wie denn auch? Sie wussten ja nicht einmal, dass ich noch lebte. Pylades schmiedete dann einen Fluchplan, bei dem ich Thoas hintergehen sollte. Ich wollte den König aber nicht belügen, nachdem er mich die ganze Zeit so gut behandelt hatte. Andererseits war dies die einzige Möglichkeit zur Flucht. Oder vielleicht doch nicht? Ich überlegte lange und kam schließlich zum Entschluss, Thoas die Wahrheit zu sagen und ihm von dem Fluchtplan zu erzählen. Dies tat ich dann auch und es gelang mir sogar, ihn zu überzeugen, uns in Frieden ziehen zu lassen. Es war ein schier unlösbares Dilemma, aber wir lernen hierdurch, wie wichtig Humanität ist. Allein die innere Verpflichtung zur Menschlichkeit und Wahrheit wiesen mir den Weg.
Wir rühmen in Goethe den Menschen, wie er von der Schöpfung gemeint ist, mit allen seinen Fehlern, die wir kennen und die er besser kannte als wir.
Wir rühmen die wahren Tugenden des Menschen an ihm, als da sind:
rastlose Tätigkeit,
Wahrhaftigkeit,
Mut zur inneren Freiheit,
ehrfürchtige Liebe zur Natur,
neidlose Anerkennung jeder echten Leistung.
Goethe war eine Ganzheit, und so mag er in einer Zeit des herdenmäßigen Sich-Zusammendrängens von Teilmenschen wirklich als ein Fremdling erscheinen und mit Recht fragen, ob wir uns nicht belügen, wenn wir ihn feiern.
Goethes Sachlichkeit im Anschauen und Bezeichnen der Dinge, seine Scheu vor dem Massenhaften und Fanatischen, sein Hass gegen Lüge und Gewalt, aber auch sein Geltenlassen jeder wahrhaften Tüchtigkeit, sein Ja-Sagen zu einem tätigen Leben um des Lebens willen, seine Liebe zur Natur als einem täglichen Wunder Gottes, dies alles und noch viel mehr müsste einmal selbstverständlich werden, wenn wir nicht erbärmlich zugrunde gehen wollen.
So nah und begreiflich er uns erscheint, wie er da durch Tirol reist. Ein Mensch mit offenen Augen, hellem Verstand, genießenden Sinnen, fröhlich, liebenswert, zu allen möglichen Abenteuern aufgelegt. Hinter dieser Erscheinung, die keineswegs trügt, verbirgt sich ein Wesen fast unheimlichen Ausmaßes. Ein Menschenwesen, nur der Natur selber vergleichbar. Dunkel und hell, kalt und heiß, hart und weich, quellend von schöpferischen Kräften, strotzend von Keimen, die ins Licht und nach Entfaltung drängen, befähigt und bereit zu einem immerwährenden Stirb und Werde.
Die schauerliche Wüste, die sich seit einigen Jahrzehnten über das Abendland hinfrisst, eine funkelnd motorisierte, technisch auf Hochglanz gebrachte Wüste zwar, hat auch den kostbarsten Besitz des Menschen, das Wort, angegriffen und zu einer leeren Hülse ausgehöhlt, in die nun jeder reinsteckt, was ihm beliebt. So ist das Gerüst der Begriffe ins Wanken geraten, an die Stelle der Wirklichkeit der Schein getreten, an die Stelle der Wahrheit die Lüge. Es fragt sich, ob eine Welt mit so ausgehöhlten Worten überhaupt das Recht hat, von Goethe zu reden, in dessen Werk Wort und Wirklichkeit aufs Innigste übereinstimmen.
Wenn die Tiroler wandern, so bringen sie etwas mit. Die Zillertaler Sänger haben vor fast 200 Jahren das Lied »Du, du liegst mir am Herzen« mitgebracht. Wir bringen heute kein Lied, aber ein Buch. Ein Buch, das feinfühlig von Goethes Reise durch Tirol berichtet und das uns eintauchen lässt in das 18. Jahrhundert. Das uns zeigt, wie wichtig Goethes Reise für sein Schaffen war, das uns zeigt, wie wichtig Goethes Schaffen für die Tiroler im 20. Jahrhundert war und das uns zeigt, wie wichtig sein literarisches Erbe heute immer noch ist. Dankeschön.
Ja, ich möchte noch kurz darauf hinweisen, also das war die Kurzfassung unserer musikalisch-szenischen Buchpräsentation, also eine etwas andere Buchpräsentation. Wer Lust bekommen hat, die vollständige Buchpräsentation zu sehen, heute Abend um 19 Uhr im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub im Peterssteinweg, also 19 Uhr, vielleicht sehen wir uns da wieder. Und es gibt noch eine zweite Möglichkeit, man kann das Buch auch kaufen. Gleich hier um die Ecke gibt es einen Büchertisch. Da kann sich dann jeder mit einem oder auch gleich mit mehreren Büchern eindecken. Danke für Ihr Interesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.